Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Bobrowski?
Hallo, hier ist Holger.
Hallo, Holger.
Ich rufe an wegen Hauptstadtjournalismus im Wahlkampf. Du bist stellvertretende Chefredakteurin von Table Media. Was genau ist Table Media?
Table Media ist ein digitales Verlagshaus und wir produzieren hier und schreiben vor allem natürlich Fachbriefings und auch den sogenannten Berlin Table, der eine Hauptstadtberichterstattung macht, wie man sie vielleicht ähnlich auch in anderen Zeitungen findet. Aber dazu gibt es 10 Fachbriefings, die themenspezifisch sind, die sehr tief reingehen in die Themen. Also für ein Fachpublikum geschrieben, ein bisschen nerdig und fachlich sehr tief. Also im Grunde, man kann sagen, der Gegenentwurf zum Boulevard.
Der Gegenentwurf zum Boulevard. Und was unterscheidet euch von normalen Hauptstadtjournalistinnen?
Na, dass wir schon, sagen wir mal, ich würde sagen jetzt, ich habe ja 12 Jahre bei der FAZ oder 11 Jahre bei der FAZ gearbeitet. Ich würde sagen, da wo bei der FAZ, sagen wir mal, der Artikel aufhörte, nämlich, dass man sagte, und dann gibt es noch ein paar Details, die umstritten sind, ja, da fangen die Kolleginnen und Kollegen hier an. Also da sagen sie, okay, diese Details interessiert die Fachcommunity, sei es unser Research-Table, wo es um die Wissenschaftswelt geht, die Wissenschaftsinstitutionen, aber auch die Forschung. Oder jetzt unser Europe-Table, wo es wirklich um die Gesetzgebung in Brüssel geht und welche Auswirkungen sie auf Deutschland hat, wo wirklich im kleinen Detail die Dinge nachrecherchiert und oft auch exklusiv vorab berichtet werden, die aber jetzt für den normalen Leser, die normale Leserin, die sich einfach die politisch interessiert ist und wissen will, was in diesem Land passiert, in der Regel schon zu weit geht.
Hauptstadtjournalismus seid ihr am Ende ja dann doch, alleine schon, weil ihr in Berlin sitzt und die ganze Zeit auch über die Regierung berichten müsst und was hier im Land passiert. Ist dieser Hauptstadtjournalismus, ist der vor so einer Wahl eigentlich anders?
Ja, das bleibt natürlich nie. Es geht nicht an uns vorbei. Das natürlich, also für alle bedeutet es für die Politiker, auch für die Journalisten deutlich mehr Arbeit, aber das ist jetzt mal relativ basal. Es ist
warum ist es deutlich mehr Arbeit?
Naja, weil es halt einfach jeden Tag 35 Veranstaltungen gibt und Wortäußerungen gibt und sonst was gibt, über die man sich zumindest mal beugen muss und sich überlegen muss, ist das eigentlich neu, ist das relevant? So alle sind sehr, sehr aufgeregt, die Pressesprecher sind sehr aufgeregt, die Politiker sind sehr aufgeregt. Also so, man hat einfach, es ist ein sehr viel höheres Aufkommen an vermeintlicher Information. Ich sage vermeintlich.
Ich wollte gerade sagen, das rauscht doch im Wesentlichen.
Genau, ja, genau. Vieles davon ist also weder relevant noch neu. Was man jetzt an Vorschlägen, also ich nehme mal Habecks Vorschlag, die Krankenkassenbeiträge über die Kapitalerträge, jedenfalls teilweise quer zu finanzieren, das ist natürlich etwas, das schlägt er jetzt vor und man weiß mit ziemlicher Sicherheit, so wird es wahrscheinlich nicht kommen. Das geht jetzt eher um die Profilierung und Positionierung im Wahlkampf, als dass es jetzt um ein konkretes Gesetz geht. Ja, also es ist ein Rauschen, es ist auch alles wahnsinnig schnelllebig. Die Empfindlichkeit bei allen ist extrem hoch. Also man hat so einen Zustand der dauernden Beleidigtheit in Berlin.
Was im politischen Betrieb?
Ja, also alle fühlen sich immer schlecht behandelt, dann sagt man was zu den Grünen. Also das kriege ich einmal als Feedback, dass dann irgendwie die aus der CSU habe ich jetzt gehört, ich sei so grünfreundlich und dann haben die Grünen jetzt gesagt, ich sei so unfreundlich zu ihnen und so. Also es sind irgendwie dauerhaft alle fühlen sich schlecht behandelt und das ist jetzt ein Beispiel, das geht fast allen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, so. Und ich denke immer, wenn alle sich ungerecht behandelt fühlen, dann behandelt man wahrscheinlich alle einigermaßen gerecht, ja. Aber das ist so, die Empfindlichkeit ist sehr hoch. Alle haben das Gefühl, naja, es sind jetzt noch knapp 40 Tage. Das ist nicht mehr so viel Zeit und jetzt muss man es reißen. Und wenn dann irgendwas rauskommt oder irgendwas geschrieben wird, das, was einem nicht hilft oder so, dann kann das eben sehr schmerzhaft sein. So.
Dass es nur 40 Tage sind. Also normalerweise haben die ja so 1,5 Jahre, um Wahlkampf zu machen und sich warm zu laufen und weiß der Geier. Dass es jetzt nur 40 Tage sind, macht's das noch komplizierter?
Ich würde sagen, das ist in gewisser Weise befreiend für alle, weil das einfach eine, ich meine jetzt gar nicht wegen der Arbeitsbelastung, sondern es ist eine unangenehme Zeit. So, ja. Jeder muss sich gegen jeden abgrenzen. Man muss als Journalist, auch jetzt als jemand, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat nochmal ganz andere Vorgaben. Ne? Die müssen ja dieses Prinzip der abgestuften Chancengleichheit wahren und müssen dann immer gucken, dass sie alle irgendwie nach ihren Umfragewerten mehr oder weniger gleich behandeln und so. Da sind private Medien wie unser Haus ein bisschen freier. Wir können machen, was wir wollen. Wir können auch die AfD einfach nicht einladen, ohne dass das justiziabel wäre. Und trotzdem haben natürlich auch wir eine erhöhte Aufmerksamkeit auf dieses Thema Chancengleichheit, dass man jetzt sagt, naja, wir müssen schon irgendwie auch gucken, dass wir jetzt nicht einseitig berichten, keinen direkten irgendwie Einfluss nehmen oder dass kein komisches Bild entsteht. Wir würden irgendwen bevorzugen oder benachteiligen oder uns an einer Kampagne beteiligen oder sowas. Denn das handelt einen in Wahlkampfzeiten dann schnell den Ruf ein, irgendwie parteiisch zu sein oder ein Bias zu haben. Und ich würde sagen, dass auch wenn das gar nicht stimmt, das ist eben nicht hilfreich. Und das ist eben eine Zeit von großer, großer Empfindlichkeit. Und das ist kein besonders angenehmes Arbeiten. Man ist auch als Journalist ständig in so einer Rechtfertigungssituation. Und warum haben Sie darüber denn nicht berichtet und darüber so groß? Und warum haben Sie denn dies und das und jenes gemacht? Also ich finde, dass jetzt der Wahlkampf mal schnell geht und man dann vielleicht in einen neuen Modus kommt, wo wieder echte Politik gemacht wird, hoffentlich, und wo man ernsthaft über Projekte die berichten kann, das ist dann eigentlich, so spannend das alles ist, dieser Wahlkampf, ist es dann irgendwie auch, gerade wenn man es schon ein paar Mal gemacht hat, ist es dann immer auch diese Rastlosigkeit und ohne Nachdenken. Also wo man sagt, die Politiker sind im Tunnel, so, die sind einfach so, kriegen nicht mehr viel mit, außer diese autosuggestives, wir schaffen das und so. Und es ist, ich finde, also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es dann auch nicht mehr so interessant.
Dieses Problem vorgeworfen zu bekommen, man sei in irgendeiner Form voreingenommen oder so, habt ihr da irgendwelche Werkzeuge, irgendwie ein großes Whiteboard, auf dem ihr notiert, welche Partei wie oft zu Wort gekommen ist und jetzt müssen wir vielleicht doch mal die anderen nochmal zu Wort kommen lassen? Also quotiert ihr da irgendwie schon im Voraus?
Nein, das machen wir nicht. Wir haben natürlich jetzt zum Beispiel bei unserem Podcast, den wir haben, Table Today, da versuchen wir natürlich in gewisser Weise eine Art von Gleichgewicht zu haben. Also wir haben jetzt nicht in einer Woche dann dreimal die SPD oder dreimal die Grünen, sondern wir gucken ein bisschen, dass sich das einigermaßen verteilt. Wir fragen natürlich alle Parteien gleichermaßen an. Wir haben auch alle Spitzenkandidaten, jedenfalls mal der Partei in der Mitte, angefragt. Und ob die dann kommen oder nicht, das steht natürlich dann nicht in unserer Macht. Ja,
das also heißt, unsere autoritären Populisten habt ihr ausdrücklich rausgelassen.
Wollen wir nicht. Wir haben lange darüber gesprochen und sind jetzt vorerst mal zum Ergebnis gekommen, dass wir das jedenfalls in diesem Format nicht machen, sondern, also ich schließe das nicht aus, dass wir auch mal zu Fachthemen irgendwann jemanden von der AfD befragen, aber in dieser Zeit jetzt der AfD diese Bühne zu geben, haben wir uns jetzt erstmal dagegen entschieden. Auch weil wir festgestellt haben, dass es ein echtes Gespräch, und das ist unser Anspruch im Podcast, dass man ein echtes Gespräch gar nicht führen kann, sondern man immer eigentlich dabei ist, Falschnachrichten und irgendwelche merkwürdigen Narrative korrigieren zu müssen, weil man das alles so nicht stehen lassen kann. Und deswegen so, und das unterscheidet dann eben ein privates Medium, wo wir das machen können und man sich nicht einklagen kann vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und das so, ob wir das dann immer so machen oder nicht, das wird man dann sehen. Aber wir haben es jetzt vorerst so entschieden.
Also, merkwürdige Narrative sehe ich nicht nur bei den autoritären Populisten, das sehe ich bei vielen anderen Parteien der sogenannten Mitte auch.
Du hast recht, das würde ich vielleicht anders ausdrücken. Ich würde sagen, also Verschwörungstheorien. So, also Fake News und Verschwörungstheorien. Merkwürdige Narrative darf man absolut verbreiten in einer freien Gesellschaft.
Die Fake News und Verschwörungstheorien, die habe ich auch schon bei der CSU gesehen. So ist das nicht. Wenn du einen Blick ein bisschen wenn du ein bisschen rauszoomst, was für Medienstrategien verfolgen die Parteien eigentlich gerade? Klar, die autoritären Populisten opfern rum, weil die sind immer Opfer von allen. Aber was machen die anderen Parteien mit euch? Die versuchen ja wahrscheinlich auch, euch Kampagnen unterzujubeln, ohne dass ihr es merkt.
Ja, ich hoffe.
Darum sagte ich versuchen.
Okay. Ja, naja, also ein Stück weit ist das ja politische Kommunikation, ne? Also dieses, was man jetzt vielleicht nicht unbedingt Kampagne nennt, sondern das Geschäft der Spin-Doktoren, ja. Also die einem eben von einer Sache einen Spin aufdrehen, das kann man auch als Narrativ bezeichnen, möglicherweise sogar als merkwürdiges Narrativ. Also dass man jetzt sagt, ja, das sieht so und so aus, aber in Wahrheit war es ganz anders und so, das hat man ja immer in der Politik. Also das ist das Geschäft von Kommunikationsleuten, die einem entweder einen politischen Inhalt verkaufen wollen, also geht es um irgendeine Sache oder es gibt so eine Personalie oder was anderes. So, das hat man im Wahlkampf natürlich deutlich verstärkt. Und ja, also das erleben wir sowohl bei der Frage, ist ein Kanzlerkandidat geeignet? Also ist die SPD wehrt sich natürlich dagegen, dass Olaf Scholz irgendwie langweilig ist und nicht reden kann und sagt immer, das stimmt gar nicht, üble Nachrede, ist überhaupt nicht wahr, ist so und so. Die CDU wehrt sich dagegen, dass Friedrich Merz ein Problem mit der Impulskontrolle hat und irgendwie versteckt wird von seiner Partei und so weiter. Die Grünen wehren sich dagegen, dass Robert Habeck ein schlechter Wirtschaftsminister war und irgendwie nicht bewiesen hat, dass er Kanzler kann. So. Also jede Partei hat so andere wunde Punkte, alle fühlen sich aber tendenziell ungerecht behandelt und so, und dann arbeiten eben Kommunikationsleute, sprich Pressesprecher und andere, die Teams, auch die Kampagnenberater, die Werbeagenturen und so weiter, die dahinter stehen, arbeiten natürlich daran, dann die Marke eines Politikers zu stärken, sich abzugrenzen von den anderen Parteien, dieses Profil zu schärfen, so, und das verkaufen sie einem ununterbrochen. Und da muss man halt immer so.
Aber in der Hoffnung natürlich, dass ihr über dieses Stöckchen springt, wie es so schön heißt. Wie kriegt ihr es hin, dass euch das nicht passiert?
Naja, das ist ja die große Frage, die uns Medien immer umtreibt. Also was heißt über Stöckchen springen? Ne? Also ich meine, wenn eine Partei was macht, wenn ein Politiker was macht, auch provoziert, sollte man das dann als Medium einfach ignorieren oder
ja.
In welcher Form? Naja,
ich gucke heute in den Spiegel. Ja? Habeck macht den Vorschlag mit der Finanzierung der Sozialversicherung teilweise über Kapitaleinkünfte. Und der Spiegel zitiert Markus Söder mit irgendeiner mehr oder weniger ad hominem Vorwurf gegen Habeck. Brauche ich das wirklich, um eine kompetente Wahlentscheidung zu treffen?
Naja, also ich finde schon, dass man diesen Vorwurf von Robert Habeck, den kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber Habeck muss sich schon auch gefallen lassen, dass der politische Gegner sagt, das finde ich komplett falsch. So, also er hat jetzt im Wahlkampf, es geht ja auch nicht jetzt um ein konkretes Projekt, sondern er sagt halt, okay, Krankenkassenbeiträge steigen, wie können wir das finanzieren? Ah ja, dann nehmen wir doch mal den Leuten, die Kapitalerträge erwirtschaftet haben, ein bisschen was weg. So, ich finde schon, wenn man so einen Vorschlag macht, dann muss man, also dann kann man, gibt ja auch aus der CDU vom Arbeitnehmerflügel welche, die das ganz gut finden, aber das ist auch jetzt, das ist ja auch mit Ansage. Also sowas macht ja auch Habeck nicht, weil er will, dass die Leute entweder zustimmen oder nichts sagen, sondern er will ja auch, dass die CDU empört aufschreit oder er nimmt es zumindest in Kauf, empört aufschreit und sagt, das will ich gar nicht, um dann zu sagen, seht ihr, da drüben sitzen die Kapitalisten. Also das ist ja jetzt auch so einseitig, ist ja dann die Schuld an so einer, wenn man so eine Debatte nicht mag, gut, verstehe ich total, verstehe ich dich sehr gut, aber die Schuld ist ja nicht so eindeutig verteilt. Und die Frage ist ja, was ist eigentlich ein Stöckchen? Also wir haben in der Redaktion ziemlich intensiv darüber diskutiert, sollte man Weidel-Musk, dieses komische Twitter-Gespräch, was ja gar kein Gespräch war, sondern irgendwie ein Rumgestammel, soll man darüber eigentlich berichten? Ist das ein Stöckchen, und über das wir springen und jetzt verbreiten wir das dann noch weiter in die Welt, wenn wir darüber berichten? Oder hofft man einfach, dass es irgendwie an der Welt vorbeigeht und wir schweigen darüber so? Ich bin eigentlich immer dafür, oder ich bin der festen Überzeugung, dass die Strategie des Ignorierens sich einfach in der Vergangenheit auch nicht bewährt hat. Also wir haben auch die AfD irgendwie ist nicht geschrumpft, weil man zeitweise sich nicht hat provozieren lassen und nicht die Dinge aufgenommen hat, die sie gesagt hat. So, das ist, dann ist man nur, dann muss man sich nur rechtfertigen, warum man irgendetwas angeblich zensiert oder so. Ja, ich finde schon, dass dann auch die Aufgabe von Medien ist, die vornehmste Aufgabe, ein Fact-Checking zu machen, die Dinge einzuordnen, zu sagen, das und das ist übrigens schlicht falsch, was Weidel gesagt hat, was Musk gesagt hat und so weiter. So, auch vielleicht ein bisschen entlarvend ist, wie sie, ja, wir haben auch im Podcast dann dieses merkwürdige aneinander vorbeireden, in Ausschnitten gesendet und so, dass Menschen schon einen Eindruck davon kriegen, wie das da ablief. Und also, aber das kann man, ich bin der Meinung, man kann das auch anders entscheiden. Das ist ein innermedialer Diskurs, der da stattfindet, wo es, glaube ich, keine richtige Lösung gibt, sondern nur das Ringen um eine richtige Lösung.
Und trotzdem scheint aber zumindest alles, was ich an seriösem Journalismus wahrnehme, sich für exakt eine Lösung entschieden zu haben, nämlich zu schreiben und das zumindest teilweise zu begründen, dass Alice Weidel da irgendetwas verloren hätte. Mhm. Wenn ich ehrlich bin, es wird doch jetzt niemand nicht AfD wählen, nur weil Weidel sich da um Kopf und Kragen geredet hat.
Ja, wobei, also mit, für die AfD war ja mit diesem Gespräch die Hoffnung verknüpft, dass sie jetzt ein weltweites Publikum überzeugen können, dass sie als einzige deutsche Politikerin mit dem Tech-Milliardär spricht, über seine Plattform, dass alles verbreitet wird. Er, der ja ehemals noch mal Joe Biden unterstützt hat, sie in gewisser Weise auch adelt. Er, der ja auch noch vor kurzem von Olaf Scholz und so weiter empfangen wurde, als er Tesla in Brandenburg gebaut hat. So, also das war ja schon ein für die AfD ein Riesenkompliment, dass Musk das gemacht hat. So. Und dass die ganze Sache jetzt für Alice Weidel am Ende wirklich nicht gut gelaufen ist, dass sie einfach in diesem Gespräch, das war einfach wirklich in vieler Hinsicht extrem peinlich, wie sie sich da präsentiert hat, wie sie gesprochen hat, was sie gesagt hat, wie sie gelacht hat, wie die beiden überhaupt nicht zueinander gefunden haben in diesem Gespräch und wie sie dann irgendwie über Hitler, auf einmal sprach sie von Hitler und so. Und was ich auch gehört habe, ist aus ihrer Community, also aus der AfD und aus Sympathisantenkreisen, die waren alle ziemlich unglücklich. Also das war, und es gab wohl vorher auch Absprachen oder jedenfalls mal Überlegungen, was man sagt und was man nicht sagt. Und da gab es wohl auch Punkte, die Weidel angesprochen hatte, die jetzt nicht allen in der AfD so passten. Also ich glaube, aus Sicht der AfD ist es nicht gut gelaufen. Die Hoffnungen, die sie damit verknüpft haben, haben sich nicht erfüllt. Also es sieht nicht danach aus, als ob jetzt irgendwie Elon Musk nächste Woche Tino Chrupalla einlädt oder so, sondern das war jetzt eine einmalige Geschichte. Und deswegen so, also ob jetzt jemand deswegen nicht AfD wählt, weiß ich nicht. Aber sie hat jetzt jedenfalls keine neue Wählerschicht dadurch erschlossen, würde ich sagen.
Wo wir schon mal bei der AfD sind, du hast vorhin gesagt, Schwierigkeiten über Sachen mit denen zu reden, weil es ja im Wesentlichen auch um Personalien geht und so. Wenn du so auf alle Themen guckst, die gerade so im Wahlkampf berichtet werden, siehst du da eher personelle Fragen oder eher Sachfragen? Also eher Horse Race Journalism oder eher Einordnung?
Also es gibt diese merkwürdige Schuldzuweisung von der Politik an die Medien, dass wir immer nur über Personen berichten und die Politik so gerne über Fachthemen sprechen würde. Und ich sag jedes Mal, wenn das auf mich zukommt, sage ich so, Entschuldigung, jede Politikerrunde ist spätestens, wenn die Journalisten den Raum verlassen haben, reden die nur über Personal. Ja? Also was in der CDU jetzt darüber geredet wird, wer welchen Posten kriegt, welche Organigramme da schon geschrieben werden, wer wo parlamentarischer Staatssekretär oder nicht wird, wer sich warm läuft, wofür, wer wo welche Truppen sammelt, das ist auch ein extrem dominanter Diskurs in der Politik. Also deswegen finde ich diese Beschwerde da, die aus der Politik kommt, hat einen Funken Verlogenheit. Und im Wahlkampf ist das natürlich nochmal zugespitzt. Also ich habe es gerade gesagt, die Postenvergabe nach der Wahl, aber auch im Wahlkampf, also wir haben es bei der SPD gesehen, ist Olaf Scholz der richtige Kandidat? Robert Habeck, Annalena Baerbock, das liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber wer macht's denn nun? Bei der CDU weiß man auch immer nicht, ist Markus Söder jetzt am Ende doch vielleicht der Bessere oder nicht? Oder glauben das Leute in der CDU oder in der CSU, dass das vielleicht mit Merz doch nicht so ganz richtig ist? Also dieses Gerede über Personen ist sehr dominant und Wahlprogramme, sind wir ganz ehrlich, da wird viel Zeit investiert, aber wer liest es dann am Ende wirklich? Ich bin auch nicht der Meinung, dass im Wahlkampf tatsächlich einzelne Projekte verkauft werden, also Kindergrundsicherung, Steuersenkung im Detail, sondern es geht eher um die Vermittlung von so einem Art Lebensgefühl, Gesamtpaket, so wir wollen generell dahin gehen, wir wollen dem Einzelnen mehr zumuten oder weniger. Also es ist so, und das muss ein bisschen im Einklang stehen mit der Person, die das verkörpern soll. Und dann interessieren sich die meisten Menschen nicht so sehr für die Nachkommastelle.
Ja. Hab ich dich da gerade richtig verstanden? Ihr könntet theoretisch noch viel mehr über Personen berichten, als es ohnehin schon passiert.
Ja.
Okay. Gibt's da denn vielleicht eine unterlassene Berichterstattung, die du gerne machen oder die du gerne sehen würdest?
Nein, wir unterlassen in dem Sinne nichts, aber man muss sich ja schon auch an die Regeln des Handwerks halten. Und nur weil man irgendwelche Spekulationen aufschnappt, da muss man natürlich schon zurückhaltend sein. Also das können auch Gedankenspiele einer einzelnen Person sein. Und am Ende so richtig hart kann einem das ja vor der Wahl auch niemand sagen. Also auch die CDU, die jetzt über diese Dinge nachdenkt, und wir haben auch im Podcast und auch bei uns im Briefing natürlich schon mal drüber geredet, wer sich da welche Hoffnungen macht und so, das schon. Aber weiter kannst du jetzt ja gar nicht gehen, weil das ja noch, also am Ende dann doch in der Demokratie bis zum Wahltag oder bis zum Wahlabend selbst unklar ist, wer die Wahl gewonnen hat. Also ich, deswegen, in diesem Berlin ist so ein lautes Grundrauschen. Es wird so viel spekuliert und so viel, ja, auch versucht, diese Spins zu setzen und so. Da muss man schon vorsichtig sein, um auch keine Falschnachrichten zu produzieren.
Und abgesehen von Personaldebatten, gibt es irgendwas, was unterberichtet ist? Oder überberichtet? Markus Söder.
Ja, es gibt natürlich die Stöckchen, über die alle ständig springen. Also in der Tat Markus Söder und seine letzte Pirouette, die er da und da noch dreht, so ist schon sehr im Fokus. Es gibt sicherlich Themen, wie zum Beispiel das Thema Pflege oder so, ja, das ein wahnsinnig wichtiges soziales, gesellschaftliches Thema ist, so über das relativ wenig zu lesen ist, aus zwei Gründen. Das eine ist, es gibt wenig Journalisten, die sich wirklich in der Tiefe damit auskennen. Und es gibt relativ wenig Leser, die, obwohl es sie vielleicht irgendwann betreffen wird oder vielleicht auch sogar schon betrifft durch die eigenen Eltern oder wie auch immer, die dann eben dann auch doch keine Lust haben, sich im Detail damit zu beschäftigen oder dann andere Dinge in dem Moment interessanter finden. Also es ist nicht ganz, also so, das gibt es schon. Und dann würde ich sagen, deswegen finde ich ja euren Podcast so toll, gibt es, was vielleicht auch im Wahlkampf noch mal schwieriger ist, aber eben auch dieser innermediale Diskurs. Also die Frage, oder was ja auch die Kollegen vom Medieninsider machen, ja, die Frage, all diese Fragen, die du gestellt hast, wie arbeiten eigentlich Medien, werden wir unserer Verantwortung eigentlich gerecht? Was ist eigentlich unsere Rolle heute im Zuge von Social Media und immer weitergehender Digitalisierung? Und jeder kann heute Sender sein und so. Wir sind nicht mehr die Gatekeeper. Wie machen wir das? Und wir müssen irgendwie davon leben, was wir produzieren, und wenn man nicht öffentlich-rechtlich ist jedenfalls. Und wie kann man einerseits Dinge verkaufen und andererseits seriös sein und so weiter. Also das, finde ich, ist tendenziell von Medien, die immer allem nachrecherchieren, aber sich selber auch Fehlerkultur zum Beispiel, Fehlerkultur in den Medien, auch ein Thema, das unterbelichtet ist. Also der eigene, wie sagt man, blinde Fleck. So.
Aber ist das ausgerechnet in so einer Wahlkampfphase, also vor allem in so einer heißen Wahlkampfphase, ist das ja nicht wirklich leistbar, dass jetzt die, ich sag mal, normalen oder politischen Berichterstatter und Berichterstatterinnen sich auch noch ständig an die eigene Nase packen.
Na, genau, das meine ich halt. Das ist jetzt sicherlich nicht die Zeit, um das zu machen, aber das finde ich, ist insgesamt in den, also man kann es aber auch jetzt mal machen, man kann auch jetzt mal drüber nachdenken, was ist eigentlich unsere Rolle im Wahlkampf. Aber ich finde, so eine dauerhafte innermediale Debatte würde auch der Glaubwürdigkeit der Medien helfen.
Was ist eigentlich eure Rolle im Wahlkampf?
Jetzt habe ich mir selber das eigene Grab geschaufelt. Das müssen wir mal in Ruhe diskutieren und überlegen. Nein, wir haben ja schon drüber gesprochen, also ist schon richtig, was du sagst, nicht über jedes Stöckchen zu hüpfen, sich ein bisschen, ja, auch vielleicht manchmal ein bisschen mehr zurückgenommen, bloß sich davor hüten, nicht vor den Karren einer Kampagne gespannt zu werden, die Dinge zu überprüfen, die erzählt werden und so weiter. Das finde ich schon oberste Journalistenpflicht, insbesondere im Wahlkampf.
Hast du den Eindruck, dass das hinreichend passiert, gerade diese Überprüfungen? Also gerade wenn irgendein Politiker irgendeine Forderung rausgehauen hat, sehe ich oft nur so einen rein protokollarischen Journalismus. Der sagt ja, Politiker X hat Y gefordert, Politiker Z war dagegen.
Es gibt ja die klassische Nachricht, sagen wir mal, die nicht News Analysis ist, sondern einfach nur Nachricht, wo man sagt, Habeck, jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel, fordert, dass eben von Kapitalgewinnen auch Sozialversicherungsbeiträge noch abgezweigt werden. Merz sagt, keine gute Idee. So. Und irgendwie der und der sagt dann aber gute Idee und der sagt keine gute Idee. Das ist dieses klassische, wer sagt was wozu. Und das bringt niemanden weiter, außer dass man weiß, es gibt eine Debatte. Dann gibt es die Analyse. Und da braucht es dann nicht nur irgendwie journalistisches Handwerk, sondern auch Fachkenntnis. Also, dass man sagt, wie ist das eigentlich? Kann man das überhaupt so organisieren? Unter welchen Voraussetzungen kann man Kapitalerträge eigentlich jetzt mit einer Sozialabgabe belegen? Wen trifft man damit eigentlich? Also auch den Kleinsparer, der sein Leben lang irgendwie kleine ETFs gekauft hat und will man den treffen? Was hat Habeck da eigentlich sich vorgestellt? Was ist mit den Leuten, die schon jenseits der Beitragsbemessungsgrenze sind und sowieso den Höchstsatz für die Krankenkassen zahlen? Zahlen die dann mehr oder kommen die Superreichen dann wieder auch irgendwie aus der Nummer raus? Also es sind alles Detailfragen, die man sich stellen müsste. Und dann könnte man auch mal ausrechnen, vielleicht mit Hilfe von einem Ökonomen, was bringt das eigentlich? Weil oft werden ja auch Vorschläge in den Raum gestellt und dann ist das ein riesen gesellschaftlicher Aufreger und am Ende sagt man, der Ertrag wäre jetzt in Zahlen extrem gering und würde nur ein winziges bisschen von dem großen Finanzloch stopfen. Also das ist dann die Aufgabe, dieser Sache mal nachzugehen. Und zwar ohne Schaum vorm Mund und ohne Voreingenommenheit, sondern einfach zu sagen, was hat er sich eigentlich dabei gedacht und wie würde das funktionieren?
Aber diese Analyse, die möchte ich doch auch in der Nachricht schon lesen. Ich möchte doch nicht erst gesagt kriegen, Habeck hat Folgendes gesagt und dann kriege ich ein paar Stunden später eventuell eine Analyse dazu, wenn ich aber schon längst keine Zeit mehr habe, das ja. Medium zu nutzen.
Also ich habe jetzt noch so sehr von der klassischen Logik gedacht, zum Beispiel einer FAZ, wo man sagt, in der ersten Seite der Aufmacher ist, Habeck fordert das, der und der sagt das, der und der sagt das, dann kommen vielleicht noch 5 Zeilen, wo so ganz grob drin steht, worum es geht. Und dann sagt man Analyse, siehe Seite 4. So, und auf Seite 4 hat man dann 250 Zeilen, wo alles drinsteht. Das heißt, man sieht, der Leser, die Leserin sieht auf den ersten Blick, okay, das gibt es, das Thema ist drin und jetzt beschäftige ich mich nochmal in Ruhe damit auf Seite 4.
Dazu muss ich aber auch eine gedruckte FAZ in der Hand haben.
So ist es, genau. Im digitalen Geschichte geht das natürlich auch, dass man was Kleines anreißt oder ja, und dann sagt, für die Analyse klicken Sie hier. Also du kannst halt am Ende nicht komplizierte Sachverhalte super kurz darstellen. Ne? Du kannst immer alles verkürzen und verdichten, aber, also siehe Table, oft wird es halt erst interessant, wenn es um die Details geht. Und da braucht man eben auch dann Fachleute, die das wissen. Aber dann braucht es eben auch ein Fachpublikum, das sich die Zeit nimmt. Also das ist ja auch absolut eine zweiseitige Geschichte. Ja, ich sage immer so, dann klagen die Leute darüber, dass der Journalismus immer banaler wird. Dann sage ich, naja, wenn ihr alle die detaillierte Analyse lesen wollt, wie das mit der Pflege in Deutschland ist, ja, dann, wenn es einen Markt dafür gäbe, dann gäbe es auch das Angebot. Also das ist, da kann man sich durchaus auch mal als Konsumentin, jetzt ich zum Beispiel, auch bei anderen Medien an die Nase fassen und mich fragen, wenn ich eine Zeit in der Hand habe, was lese ich dann eigentlich? Ja, so ist ganz interessant, also selbstkritisch zu beobachten, welche Seite blätter ich eigentlich weiter und welche lese ich. Das ist nicht unbedingt immer bei den Themen, die jetzt die relevantesten sind, sondern es ist dann Wochenende und dann denkt man, nee, da habe ich jetzt wirklich keinen Bock drauf.
Diese Themen, mit denen ihr euch bei Table beschäftigt, du sagtest eben, wir haben die AfD, die ist an Sachthemen eigentlich gar nicht passiert. Jetzt seid ihr Table Media, ihr seid an Sachthemen eigentlich ausschließlich interessiert. Ist das, also spielt die AfD in eurem Alltag, in eurer Berichterstattung eine relevante Rolle?
Wenig, weil da wenig fachliche Vorschläge kommen. Wir hatten einmal, glaube ich, als wir eine Reihe gemacht haben zur Wehrpflicht, hatten wir auch einen AfD-Menschen, der dazu was geschrieben hat. So, wir schließen die nicht komplett aus. Wir gucken auf die Personen, wir gucken auf das, was sie tun. Und natürlich gibt es hin und wieder mal, wir berichten natürlich auch über die AfD. Also unser Research Table hat kürzlich sich angeschaut, wie sieht eigentlich die Wissenschaftspolitik die AfD anstrebt. So, das haben auch die anderen Redaktionen gemacht, die sich das Programm angeschaut haben. So, das ist ja sowieso klar. Das heißt, es ist jetzt nicht nichts. Und natürlich auch Europe Table berichtet natürlich darüber, wie guckt das Ausland oder auch Africa Table, wie guckt eigentlich die Fachkräfte in Afrika, wie finden die das eigentlich, dass die AfD in Deutschland so stark ist? Wie ist das eigentlich innerhalb von Europa, das Erstarken der Rechtspopulisten? Wie ist das Verhältnis vom Front National in Frankreich zu der AfD in Deutschland? Also das Thema ist schon da, nur wir lassen jetzt, also nicht zu jedem Thema fragen wir auch noch die AfD, was sie denkt.
Jetzt Hauptstadtjournalismus ist ja so eine Sache. Ich kenne noch einige Journalisten aus der Bonner Republik, Die fanden Hauptstadtjournalismus früher irgendwie angenehmer als heutzutage in Berlin. Jetzt bist du vermutlich zu jung für den direkten Vergleich. Aber gibt es trotzdem was, was hier nervt in Berlin? Wo du denkst, das könnte eigentlich mal ein bisschen beschaulicher sein?
Ja, ich bin ja nicht so, dass ich denke, früher war alles besser. In Bonn habe ich in der Tat nicht erlebt. Ja, diese Berliner Aufregung, worüber wir sprachen, die im Wahlkampf noch mal mehr ist als sonst, so dieses diese extreme Schnelllebigkeit, dieses Sekundenreaktion von Politikern, aber auch von Journalisten, wer ist der Schnellste, dieses Rattenrennen von Journalisten, das ist schon nervig. Ja, das würde ich schon sagen.
Ist das ein Problem des Standorts oder ist das eher ein Problem des Medienwandels?
Es ist ein Problem unserer Zeit. Es wird ja überall alles schneller. Alle, auch in anderen Berufen, haben das Gefühl, sie kriegen, sind mal 5 Minuten nicht am Rechner, kommen wieder und es sind schon wieder lauter E-Mails. Also es wird so viel kommuniziert und man hat das Gefühl, je mehr man kommuniziert, desto weniger versteht man sich.
Helene Bobrowski, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Dieser Podcast und ganz über Medien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich, dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de. Und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.